Krankheit wie die von Willy Baume ist ein schwerer Schicksalsschlag. Im Juli letzten Jahr ist er mit der Diagnose Pankreaskrebs konfrontiert worden. Bauchspeicheldrüsenkrebs bereits mit Metastase. Der Willy Baume wird seit dieser Diagnose von Paliaviva begleitet. Er ist 74, lebt zu Horgen und setzt sich sehr bewusst mit dem Unausweichlichen auseinander.
Erst so ein Schicksalsschlag öffnet einem eigentlich die Einsicht, dass man endlich ist und dass man jetzt sich jetzt mit dem auseinandersetzen muss. Und diese Chance habe ich jetzt.
Der Willy Baume ist seit 49 Jahren geheiratet. Das nächste Jahr ist Goldigs Hochzeit. Aber wie es dann um ihn steht, das weiss niemand. Im Paliaviva-Podcast erzählt er, wie er die Zeit seit der Diagnose erlebt hat. Er redet darüber, wie er manchmal grübelt, wenn er nicht schlafen kann zur Nacht. Und wie es ihm trotzdem gelingt, sich immer wieder aufs Positive zu fokussieren. Ich bin Rebecca Häfeli und ich sitze mit dem Willy Baume bei ihm zu Hause zu Horgen in der Stube, mit Blick auf den Zürichsee. Sie sind ein Glückspilz, haben Sie mir vorhin im Vorgespräch gesagt. Sie sagen immer ein Glückspilz gewesen. Nichtsdestotrotz, Sie sind ein Patient, der von Paliaviva begleitet wird. Das heisst, Sie sind unheilbar krank. Sie sind 74 und vielleicht sagen Sie gerade zuerst mal selber, was Sie für eine Diagnose haben. Sie haben die im Juli 2024 bekommen.
Ja, ich habe das vor 15 Monaten bekommen, die Diagnose. Es hat sich angekündigt im Frühling, wo ich gemeint habe, ich hätte Grippe. Ich hatte dann Schmerzen gehabt im Bauch, die einfach nicht weg sind. Und ich habe dann irgendwann einmal gedacht, ich will eine Darmspiegelung machen. Dann haben sie mir einen Termin erst im September gegeben. Aufgrund von dem habe ich dann Ausweg gesucht mit der Hausärztin und wir sind ein CT gemacht. Und beim CT selber haben sie zweimal den unteren Bauch scannt, haben kurz angeschaut und dann haben sie gesagt, sie müssen noch einen dritten Scan machen, wo sie auch den oberen Bauch scannt haben, mit dem Resultat, dass ich mir natürlich relativ schnell eins und eins zusammenzählen konnte. Und bin dann sofort auf die Idee gekommen, das kann eigentlich fast nur ein Tumor sein, wenn sie etwas Neues müssen, nochmals scannen, dann haben sie etwas gesehen. Zwei Tage später habe ich das natürlich auch bestätigt bekommen, bei der Besprechung bei meiner Hausärztin. Sie war sehr betroffen, ich natürlich auch im Moment. Also ich habe schon ein paar Sekunden gebraucht, um mich da ein bisschen zu sammeln.
Jetzt müssen Sie noch Diagnose sagen. Ja, also was hat Ihnen
die... Ja, die Diagnose von der Hausärztin war dann eindeutig. Ich habe einen Pankreas, also einen Bauchspeicheldrüsentumor und mit Metastasen auf beiden Lungen. Das deutet darauf hin, bei Bauchspeicheldrüse, da weiss man, das ist ein Todesurteil in dem Sinn. Und dass man auch nicht allzu lange Lebenszeit noch hat. Es ist noch völlig offen, was das bedeutet, aber es gibt wenig Leute, die das 5 Jahre überleben.
Sie sind geheiratet, Sie haben 3 Kinder, 3 Töchter und 6 Enkelkinder. Ist Ihre Frau bei der Diagnose dabei gewesen und wie haben Sie das aufgenommen?
Ja, meine Frau war irgendwie verhindert, an diese Besprechung zu kommen. Und ich habe das eigentlich erwartet. Ich habe das aber dann meiner Frau nachher auch gerade können sagen. Aber wichtig für mich war, dass ich mich eigentlich bis dann schon bereits gefasst habe.
Wie ist das möglich? Haben Sie damit gerechnet? Oder haben Sie gedacht, Sie sind 74, Jahrgang 51. Haben Sie sich schon mal mit dem auseinandergesetzt?
Nein, ich habe mich eigentlich nie auseinandergesetzt, dass ich krank werde. Ich habe gesagt, ich bin ein Glückspilz. Ich bin von Krankheit und Unfall fast das Leben lang wirklich enorm schicksalhaft verschont geblieben und habe auch sehr, sehr wenig schwierige Situationen gehabt in meinem Leben. Und doch ist irgendwie, oder vielleicht gerade darum, ist mir leicht gefallen, eigentlich in einem Alter von 74 können sagen, ich muss einfach nur dankbar sein für alles, was ich hatte. Das war mein erster Gedanke, den ich hatte, nach dieser Diagnose.
Wenn Sie jetzt an Krankheit, an schwere Krankheit denken, eben Sie haben gesagt, Sie sind eigentlich immer verschont gewesen bis jetzt. Gibt es trotzdem Prägungen in dieser Beziehung?
Prägung inwiefern?
Also Erlebnisse, die Sie gehabt haben, vielleicht mit den Eltern, sonst mit Angehörigen, mit Freunden?
Nein, ich habe gesagt, ich bin ein Glückspilz. Ich habe einen Schwager verloren mit 40, der zwei kleine Kinder hatte, also der Mann von meiner Schwester. Das ist relativ weit zurück und das hat mir dazu mal, ja, ich habe das akzeptiert und es war traurig, aber es hat nicht so einen Einschnitt bedeutet für mich. Und auch das Sterben von meinen Eltern in den letzten paar Jahren, also wir sind beide fast um die 90 oder drüber 90 geworden, bis sie gestorben sind. Und ich habe es sehr geliebt. Das war nicht so ein schwerer Einschnitt für mich. Es ist die Natur und es ist unser Leben.
Wann haben Sie realisiert bei dieser Diagnose oder nach dieser Diagnose, dass das Leben jetzt wirklich absehbar begrenzt ist?
Eigentlich schon vor der Diagnose, nach dem CT, war es mir bewusst gewesen, das ist ein Krebs und ein Krebs im mittleren Bauch ist wahrscheinlich ein Bauchspeicheldrüsenkrebs oder auf jeden Fall ein Magenkrebs oder ein Darmkrebs oder ich weiß nicht, also in zentralen Organen, wo wirklich extrem schlechte Prognosen sind. Ich bin mir dessen sofort bewusst gewesen und ich bin heute dankbar für die Diagnose, so komisch das tönt. Es gibt mir eine Zeit, wo ich, eine beschränkte Zeit, aber eine Zeit, wo es mir geschenkt ist, nochmal über das Leben nachzudenken und über den Wert des Lebens und über das grosse Geschenk, das wir bekommen haben bei unserer Geburt. Es gibt mir auch eine Chance, den Prozess vom Abschied nehmen, die schwere Aufgabe, die auch meine Frau dann wird treffen. Das ist ja wieder die zweite Aufgabe. Nicht nur den Partner verlieren, sondern nachher auch wieder einen Schritt ins Leben zurückzufinden. Das vorzubereiten, sie möglichst gut auch zu orientieren, dass wir einen Haufen haben können organisieren. Und was noch nötig war, ist einen Haufen, haben wir Gott sei Dank auch vorher schon gut überlegt. Es ist ein bekannter brasilianischer Schriftsteller, der mal gesagt hat, jeder Mensch hat zwei Leben. Und das Zweite fängt an, wenn man realisiert, dass man nur eins hat.
Trotzdem, oder? Sie sagen, Sie sind dankbar für die Diagnose, aber ich meine, über all das kann man ja auch nachdenken, wenn man keine so eine Diagnose hat.
Ja, leider ist das Leben so, dass es einem meistens gut geht, dass man Fische schaut, dass man unbeschwert lebt. Gott sei Dank, das ist sehr wichtig, finde ich, dass man auch sich auf seine Aufgaben im Alltag kann konzentrieren. Aber es braucht irgendwo einen, oder es erst so einen Schicksalsschlag in dem Sinn, öffnet einem eigentlich die Einsicht, dass man endlich ist und dass man jetzt sich jetzt mit dem auseinandersetzen muss. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich so dankbar bin für die Diagnose. Das ist so komisch, das tönt. Ein Unfall ist einfach etwas, wo mir die Chance nicht mehr gibt. Und die Chance habe ich jetzt.
Wie geht Ihre Familie damit um?
Ja, jedes hat seine eigene Einstellung dazu. Ich sehe meine Töchter, die natürlich leiden, meine Schwiegersöhne, meine Enkel, die sich dessen sehr bewusst sind. Ich komme liebevolle Briefe über, also von Freunden und von meinen Enkeln. Das ist unglaublich tief. Also meine älteste Enkelin ist 12. Was die mir schreibt, das berührt sehr.
Die Kinder, die wissen absolut Bescheid, dass sie krank sind.
Absolut. Und wir geniessen jeden Tag, wenn wir miteinander etwas machen können.
Wie ist das dann im Umgang mit den Kindern jetzt für Sie? Eben das, man merkt auch, dass es sofort natürlich sehr emotional auch.
Ja, ich will meine Kinder oder meine Enkel auch nicht so sehr belasten. Also das heisst, wir haben natürlich tolle Spiele, die wir miteinander machen. Wir unternehmen Sachen, wir diskutieren über Gott und die Welt und wir machen Aufzüge für das, wir gehen fischen an Ziel oder ich nehme es mit auf die Jagd, gehe einen Ansitz nehmen. Und, ja, also ich versuche und es klingt mir, glaube ich, auch, dass wir trotzdem einfach den normalen Alltag oder eben das, was wir einander geben können, in unserem Miteinandersein, dass man das kann übergeben und das kann. Es ist nicht ein gespieltes Sein, es ist wirklich. Ich habe keine Mühe. Wenn ein Enkel da oben bei mir erscheint, lasse ich alles fliegen und ich bin guter Laune. Sofort.
Sie haben angesprochen, Fischen, Jagen. Wir kommen nachher noch auf Ihr sehr aktives Leben, auch heute noch zurück, was Sie auch noch mögen. Ich will trotzdem noch schnell bei den Enkeln bleiben. Wenn es emotional wird, wenn es gerade um Kinder oder die Enkel geht, was ist es, wo Sie drückt? Ist es, müssen die Enkel verlassen? Oder ist es das Gefühl oder das Wissen, dass die Enkel ihren Grossvater nicht mehr so lange haben, wie sie es gerne hätten?
Also das Zweite nicht. Ich glaube, die jüngste Enkelin, die ist ja erst knapp 3, die wird sich wahrscheinlich gar nicht mehr an mich erinnern später. Die Älteste, zu der habe ich eine sehr enge, gute Beziehung. Und es ist überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe meine Aufgabe im Leben erfüllt und als Grossvater. Und das wissen sie auch. Und es ist wunderschön einfach.
Aber was ist es, was wehtut?
Das Wehtut ist, dass ich ihre Zukunft und ihren Weg, jetzt, wenn sie so in die Pubertät kommen, dann langsam und in der Berufswahl und in der Partnerwahl und alles zusammen, dass man das nicht mehr miterleben kann und mitfiebern, eigentlich, was sie mit ihrem Leben anfangen. Das ist es.
Also der Schmerz eigentlich darüber, das müssen loslassen?
Ja, sicher. Das Loslassen ist etwas Schwieriges.
Sie haben mir am Telefon gesagt, sie versuchen zu verstehen, was da passiert. Wie machen Sie das konkret?
Ich habe einen Arzt im Triemli, einen Onkologen, und ich habe vor allem Pflegepersonal dort, ganz gute Schwestern, Onkologie-Schwestern. Das ist, da kann ich also nur ein Ränzchen nehmen. Das ist für mich unglaublich, was die leisten, emotional und beruflich. Ich will nicht ins Internet lesen und mich selber diagnostizieren und Sachen holen und so weiter. Im Internet, man findet alles und man kann sich noch ganz verrückt machen mit dem. Ich will immer mit dem Arzt selber ihm die Fragen stellen und mit ihm diskutieren. Und durch das habe ich ein gewisses Wissen, über was auf mich zukommt, aber doch nicht so detailliert, dass mich das komplett auffrisst oder mir sehr viel Angst macht. Ich beschäftige mich auf anderen Ebenen mit meiner Krankheit, würde ich sagen.
Auf die Ebene können wir auch noch zu reden. Jetzt, mich nimmt noch Wunder, wenn Sie vom Triemli reden, von Ihren Ärzten, vom Pflegepersonal. Was haben Sie am Anfang gedacht mit dieser Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs? Was war Ihr Reflex quasi? Wie lange lebe ich noch?
Ich habe einen Bruder von einem Freund, einen Jagdfreund, der vor 3 Jahren die Diagnose bekommen hat und bei genau gleichen Arzt, einem Triemli war und der 1,5 Jahre mit dieser Krankheit gelebt hat, bis er gestorben ist. Ich habe ihn natürlich auch immer gesehen und mit ihm geschwätzt. Also ich bin eigentlich, habe ich das Gefühl, ich laufe in seinen Fußstapfen. Ich habe also durch das eigentlich eine Lebenserwartung gehabt und ich sagte, ja, zwischen 6 Monate und 1,5 Jahre, das ist auch heute noch das. Und ich bin jetzt näher bei diesen 1,5 Jahren. Vielleicht werden mir noch ein paar Monate geschenkt oder sogar ein Jahr geschenkt, wer weiß es.
Ich habe jetzt gar noch nicht gefragt, wie geht es Ihnen jetzt?
Super. Ich bin, ich sage immer, ich bin kerngesund, nur todkrank. Das ist so ein komischer Gegensatz, aber ich vertrage die Chemo sehr gut. Ich kämpfe immer wieder auf. Ich kann auch Sachen unternehmen, wo ich einfach sehr, sehr zufrieden bin, dass ich ein volles Leben habe.
Eben, Sie haben sehr viele Chemotherapien schon hinter sich. Sie führen sehr genau Buch. Das ist wahrscheinlich Ihr Temperament oder Ihr Charakter, oder, dass Sie Buch führen.
Ja, ich bin nicht Buchhalter, aber gerade wenn man eben nicht will, im Internet auch und immer wieder das Neueste und mit Hoffnungen oder mit Seitenweg und Ausweg suchen und Zeug und Sachen, dann würde ich einfach sagen, die Zeit geht doch sehr schnell und ich will einfach wissen, ja, wie ist jetzt das denn wirklich auch gewesen? Und ich will so weit verstehen, was ich mit diesen 34 Chemo, die ich bis jetzt gehe, in diesen 14 Monaten, was ich da überkomme dafür und was bringt das und wie haben sich die Werte verändert und so. Also ganz spezifisch nur gerade meine Auswirkung auf mein Wohlbefinden, auf meine Krankheit, auf meine Situation.
Und wenn Sie sagen, Sie haben die Chemotherapie recht gut vertreibt bis jetzt, aber was heisst das? Also haben Sie Nebenwirkungen?
Ja, selbstverständlich hat man auch die Wirkungen. Also die Chemo, Chemotherapien, die sind im August für viele eine sehr grosse Belastung. Ich kann einfach wahrscheinlich ein sehr gutes Immunsystem, dass ich die Nebenwirkungen, die ich habe, ich könnte 7, 8 Nebenwirkungen aufzählen, aber keine ist schwerwiegend eigentlich. Und fast alle sind temporär und gehen auch wieder weg. Das hilft mir natürlich. Ich glaube, von dieser Nebenwirkung, wo ich am meisten dankbar bin, dass ich sie nicht habe, ist Übelkeit. Das ist etwas, was einem wirklich wahnsinnig belasten kann. Eine weitere Nebenwirkung, die ich zum Teil habe und die mich auch schon belastet hat und schwierig war, ist Schlaflosigkeit, dass man schlecht schläft, die ganze Nacht am Zeug rumtöckelt, aber nicht Problem wälzt, sondern meistens einfach sehr aktiv ist in der Nacht.
Und, also was heisst das? Aktiv? Stehen Sie auf?
Nein, ich stehe nicht auf, damit ich meine Frau möglichst nicht störe. Jetzt habe ich aber ein neues Spitalbett und vielleicht tue ich dann mal auszügeln und tue dann dort hin oder sogar am Bürotisch mir die Gedanken ein bisschen notieren. Die Gedanken, die ich habe, sind mehr, was ich noch alles möchte können machen. Ich habe sehr viele kreative Ideen, wo ich dann einen Tag, zwei später aber auch realisiere, das ist zu kompliziert, ich darf das gar nicht anfangen, sonst werde ich sicher nicht mehr fertig. Es sind gute Ideen, aber es ist einfach zu viel. Ich will mir auch nicht überlasten.
Also das, was Sie können, machen Sie und den Rest lassen Sie bleiben, oder?
Ja, ich bespreche es meistens mit meiner Frau. Also ich hatte eine Idee, dass ich da noch irgendein Musical auf Beistelle von früher. Ich habe Paul Burkert mit seinen Zellergleichnissen dazu mal sehr gut gekannt und mit ihm zusammen gearbeitet an diesen Sachen. Ich dachte, das wäre doch etwas für in den Konfirmandenunterricht, dass man mal etwas handfest hat, sagen wir, um die Gleichnisse von der Bibel den Konfirmanden näher zu bringen und ein schönes Erlebnis miteinander zu haben. Aber ich muss sagen, das ist einfach zu komplex, bis ich die Rechte habe und bis dann die Kirchengemeinden da, ich habe etwa 3 Kirchengemeinden, guten Zugang zu 3 Kirchengemeinden, aber trotzdem, es ist einfach, das muss ich abschreiben, das darf ich gar nicht weiter daran denken.
Und was sind dann von diesen kreativen Ideen, die Sie können umsetzen können, oder die Sie jetzt schon umgesetzt haben?
Das ist ganz sicher die Erkenntnis aus denen, ich lese sehr viele Bücher. Ich war immer eine Leseratte von 6 Jahren, aber die letzten Jahre habe ich sehr viel mehr angefangen und jetzt gerade in diesen 14 Monaten habe ich intensive Bücher gelesen über Spiritualität und über philosophische Sachen und aber auch andere Sachen, aber das hat mich doch sehr beschäftigt und durch das habe ich jetzt nachts dann die Bücher ein bisschen verarbeitet und ein bisschen zu einem neuen Weltbild von mir wieder ein bisschen zusammenfügen und verarbeiten.
Ist Spiritualität etwas, was Sie jetzt entdeckt haben, quasi für sich, oder ist das etwas, wo Sie schon immer einen Zugang gehabt haben?
Ich bin reformiert, ich bin konfirmiert worden, bin nachher noch ein paar Jahre in der jungen Kirche gewesen, bis etwa 17, 18. Und habe sogar einmal früher Pfarrer werden wollen. Ich habe Pfarrer hatte, der einen Sohn hatte, der ein guter Freund war von mir, hatte dort eigentlich intensive Kontakte gehabt. Ich habe dann natürlich ein Leben lang, wie es ist. Man hat nicht viel Zeit für solche Sachen zu denken. Wenn man Unternehmer ist und im Leben aussen steht und eine Familie gründet und ein Haus hat und alles zusammen, dann hat das ein bisschen im Hintergrund. Aber es kommt wieder zurück und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das nur wiederentdecken musste.
Sie haben gesagt, es sind jetzt 14 Monate vergangen seit der Diagnose. Es geht Ihnen gut und Sie haben ein gutes Jahr gehabt seitdem. Können Sie das ein bisschen ausfüllen mit Leben? Was heisst das?
Wenn ich sage, ich habe 14 Monate sehr gutes Leben gehabt, heisst das nicht, dass ich 14 Monate lang konnte, im Alltag die Krankheit vergessen und alles machen, was ich wollte. Ich hatte auch meine Tiefs, ich hatte auch meine Unsicherheiten. Es geht nicht spurlos einem vorbei, wenn man weiss, dass alle 4 Wochen der Krebs messbar grösser wird, die Tumormarke sich alle 4 Wochen verdoppelt. Ich bin von 150 bin ich heute, ich glaube, über 30'000 oder so in dieser Grössenordnung. Das ist unglaublich, die exponentielle Entwicklung. Und das läuft leider auch parallel mit dem Wachstum von Tumoren und auch neuen zusätzlichen.
Ich will da schnell einhängen. Heisst das, es ist immer gestiegen oder hat es eine Phase gegeben, wo die Krankheit stabil war, wo der Tumor, wo man den konnte, in Schach halten?
Ich habe ein einziges Mal im letzten Oktober, also nach den ersten 3 Monaten von der Chemo, einen Bescheid gehabt, dass der Bauchspeicheldrüsenkrebs ein bisschen zurückgegangen ist, dafür sind die bei der Lunge grösser geworden. Ich habe natürlich mich auf das Positive gestützt und habe dort sehr viel Hoffnung gehabt, dass das, wenn der Haupttumor ein bisschen zurückgeht, dass auch die anderen dann gelegentlich werden reagieren. Leider hat sich das dann nicht bewahrheitet. Im Gegenteil, es ist auch der Haupttumor ist seither unhaltbar weitergeschritten. Ich hoffe, dank der Chemotherapie, wo ich so viel mache, dass es einfach ein langsamerer Fortschritt ist, als es sonst wäre.
Sie haben den Krebs in der Bauchspeicheldrüse, Sie haben Metastase in der Lunge und auch in der Leber, oder?
Ja, jetzt neu auch in der Leber. Ich habe bereits 4 Metastase jetzt auch in der Leber und das wird weitergehen so, ja.
Haben Sie dann von dem Primärtumor, von dem ersten Tumor in der Bauchspeicheldrüse und von diesen Metastase in Lunge und Leber, merken Sie von dem nichts?
Doch. Ich habe angefangen, Schmerzen zu haben. Und zwar, vorher hatte ich Schmerzen gehabt, hauptsächlich als Nebenwirkung von der Chemotherapie. Seit etwa 4 Monaten realisiere ich, dass die Schmerzen von den Tumoren selber sind. Das hat mich dann insofern belastet, es ist nicht ein grosser Schmerz, es ist ein Druck, es ist auf einer Skala von 1 bis 10 vielleicht ein 2 oder ein 3, das klingt nach sehr wenig. Wenn es aber 24 Stunden anhält und einem den Schlaf raubt, auch die Nacht, dann ist es doch eine sehr grosse Belastung. Ich habe eigentlich eine Krise gehabt, wo ich realisiert habe, dass meine Frau sehr darunter leidet, weil ich habe mich dann ein bisschen ins Schneckenhaus zurückgezogen mit diesen Schmerzen. Ich bin ein bisschen wenig kommunikativ geworden. Sie hat sich wahnsinnig Mühe gegeben beim Kochen, dass ich Appetit habe. Ich habe dann auch plötzlich einmal 7 Kilo verloren. Das ist bei meinem Gesamtgewicht nicht so dramatisch, aber doch ein Zeichen, dass es nicht gut ist. Meine Frau hat sich wahnsinnig Mühe gegeben und war sehr traurig, als ich dann nach einem halben Teller sagen musste, ich kann nicht mehr essen. Und so. Das hat dann bei mir etwas ausgelöst, dass ich wusste, ich muss etwas unternehmen. Ich will nicht, dass meine Frau so deprimiert ist und mir die Kommunikation, die wir sehr gut haben miteinander, dass die einschläft oder dass die belastet ist, dass wir alleine sind mit unserer Situation. Und ich habe mit meinem Bruder geredet, der Arzt war, und er hat gesagt, du nimmst ja sehr wenig Schmerzmittel, nur wenn es nötig ist und auch nur in sehr homöopathischer Dosis, nimm doch mehr, du kannst von dem mehr nehmen. Und ein Arzt im Triemli, der Chefarzt, hat mir auch noch gesagt, er hätte noch mal etwas, was er würde mir empfehlen, und das nehme ich jetzt auch regelmäßig. Und seit etwa 4 Wochen habe ich jetzt das tatsächlich in den Griff bekommen. Ich habe ganz, ganz selten noch Schmerzen und mein Leben ist durch das wahnsinnig viel positiver geworden.
Die Schmerzen, die sind ja auch der Grund gewesen, wieso Sie wieder Kontakt aufgenommen haben mit PalioViva nach einer längeren Phase, wo Sie PalioViva nicht gebraucht haben. Wie ist ursprünglich der Kontakt zustande gekommen? Und haben Sie PalioViva überhaupt gekannt voran?
Ich habe PalioViva gekannt von Freunden im Umfeld, die PalioViva auch schon gebraucht haben und sehr positiv geredet haben. Für mich ist PalioViva ein ganz wichtiger Teil von meinem Weg. Ich bin jetzt wie Onkologe, die sehr gut sind und mich sehr gut pflegen. Es gibt aber dann eine Phase, wo ich vielleicht jetzt nach dem fünften Chemozyklus und nach der, ich weiß auch nicht, jetzt bin ich eben 34, vielleicht ist dann einmal die 40. Chemo, aber irgendwann muss man aufhören. Die Ärzte wissen dann nicht mehr, was man kann an Chemo, an Zytostatika reinlassen bei mir, wo noch irgendetwas bewirkt. Sie haben ihr Pulver verschossen. Irgendwann kommt ein Punkt, wo ich muss aufhören mit Chemo oder wo man nochmal etwas anderes versucht, aber wo ich vielleicht dann halt einfach daheim bin und warten, auf wo es dann schwierig wird. Und in dieser Zeit bin ich sehr, sehr extrem dankbar, dass ich einen Kontakt habe zu Paliaviva, der mir helfen kann, die Situation, die Zwischenphase vorzubereitet zu haben. Das habe ich ganz, ganz früh, schon gerade nach der Diagnose, wollen organisieren mit meiner Hausärztin, mit Paliaviva, dass ich einfach eine Situation habe, wo ich zu Hause noch eine gewisse Zeit bleiben kann, bei meiner Familie und meiner Frau, wo ich das Leben noch kann, auch da noch geniessen kann, solange ich noch aufstehen kann, zum Bett raus und Sachen machen.
Sie wollen so lange wie möglich zu Hause bleiben?
Ich will so lange zu Hause bleiben, wenn ich noch aufstehen kann und am Alltag teilnehmen. Wenn mir das nicht mehr gelingt, und das wird sein aufgrund von Schmerzen oder von... Ja, ich weiss es ja noch nicht, was auf mich zukommt, aber es wird ein Punkt kommen, wo ich das nicht mehr kann. Und dann ist es Zeit, dass ich dann... Und dann will ich effektiv in ein Spital oder in ein Hospiz oder wie man dem sagt, wo ich einfach die Pflege rund um die Tour habe, wo meine Angehörigen mich auch noch besuchen können, wo ich vielleicht noch ansprechbar bin, aber wo ich dann dort kann sterben.
Also die Heimsterben ist für Sie im Moment nicht vorstellbar, wollen Sie nicht?
Ja, man weiß nie, was auf einem zukommt, aber ich habe das nicht im Sinn, nein.
Warum nicht?
Ich glaube, es gibt am Schluss eine Phase, oder ich stelle mir das so vor, wo ich nicht mehr ganz betrost bin, also respektive, wo ich mit so starken Schmerzmitteln muss leben muss, dass ich meinen Geist und meine Präsenz nicht mehr kann sicherstellen kann. Und ich will die dann nicht, und das ist eine unbestimmte Zeit, aber es ist eine relativ kurze Zeit, aber eine, wo ich nicht mehr ganz Herr meiner selbst bin. Und dann will ich eigentlich, dass man die Pflege, die dann wahrscheinlich rund um die Tour stattfinden muss, dass die nicht da ist, sondern dass der Alltag von der Familie durch das nicht beeinträchtigt ist.
Sie haben vorhin einmal erwähnt, es gibt auch die tiefen Löcher, die schlechten Zeiten oder Phasen. Wie äußert sich das bei Ihnen?
Ja, es gibt schon. Man ist etwas sehr traurig. Man realisiert auch, dass der Partner mit traurig ist. Dann sind wir einfach miteinander traurig. Aber man muss einen Ausweg suchen aus dem. Man darf nicht aufgeben, sich dieser Trauer vollständig hingeben. Man muss lernen, demütig das zu akzeptieren. Aber man muss versuchen, meiner Ansicht nach, auch positive Sachen zu definieren und sich im Kopf bewusst zu werden. Und da habe ich ein ganz tolles Buch gelesen von einem Axel Hacke. Hat mir meine Tochter einfach geschenkt, per Zufall, vor 14 Monaten. Auf den Geburtstag dazu mal.
Also vor der Diagnose?
Gerade nach der Diagnose, in der gleichen Woche. Das heisst, über die Heiterkeit in schwierigen Situationen, in schwierigen Lebenslagen oder so. Und es geht darum, dass man in der Trauer, im Schmerz, im Unglück, in allem zusammen auch immer wieder das Positive sucht. Eine gewisse Heiterkeit ist nicht Lachen, ist nicht ein Witz, ist nichts, sondern es ist eine Art wie ein Aufbegehren gegen das Schicksal oder ein Gegengewicht. Ich suche positive Sachen, ich suche etwas, wo mich selber, meine Person nicht so wichtig nimmt, dass ich kann nicht über mich selber lachen, aber dass ich das Geschenk vom Leben irgendwie kann nebenzu sehen, was ich effektiv habe. Bei allem Schmerz und bei all einer schlechten Nachrichten. Oder erst gerade recht mir dessen bewusst wird, dass ich ja eigentlich unglaublich reich beschenkt worden bin.
Leben Sie das, was Sie jetzt gesagt haben, auch ein Stück weit über Ihre Hobbys, die Sie pflegen, sind auch Hobbys, die Sie mit anderen pflegen. Ich weiss, dass Sie Tennis spielen. Sie jagen, das hat auch Trophäen, unter anderem Auerhähn in der Wohnung. Sie fischen. Sie haben ganz viel auch Interessen, die Sie beschäftigen. Ist das auch für Sie heute noch ein Ausgleich?
Ja, selbstverständlich. Also ich meine, ich habe meine eigenen Wünsche und mein eigenes Ego und meine Interessen. Ganz persönlich, aber meine ganze Person ist ja nicht nur mein eigenes Ego, sondern auch meine Familie, meine Frau vor allem und meine Kinder und Enkel und meine Handvoll von allerbesten Freunden, die ich habe, die mir unglaublich viel geben im Moment. Also das ist eine riesige Stütze in meinem Leben.
Wenn Sie zurückschauen auf Ihr Leben, beruflich, Sie waren Unternehmer, Sie haben eine grosse Familie, ein grosses soziales Umfeld. Was haben Sie erreicht aus Ihrer Sicht?
Ich habe etwas angefangen mit dem Geschenk vom Leben. Ich habe gelebt, ich habe genau das, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Ich habe eine Frau gefunden fürs Leben, ich habe Kinder können grossziehen und zu verantwortungsvollen Leuten. Menschen erziehen und ich konnte Leuten einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen und auch denen Sachen geben. Ich habe aber allerdings meiner Ansicht nach auch genauso viel von denen und von all denen auch bekommen. Also, um meine Person ganz zu machen, brauche ich das Umfeld. Das ist die zweite Hälfte von mir. Und das ist das, was mich stützt und trägt. Was ich erreicht habe, das ist für mich, dass ich das Leben angenommen habe, dass ich damit versucht habe, etwas zu machen. Was gut, was schlecht ist, das müssen andere beurteilen. Aber ich habe versucht, mich selber zu sein. Was ich stolz bin oder zufrieden, sehr grosse Zufriedenheit habe, ist, dass ich meinen eigenen Weg gegangen bin. Es gibt einen unglaublich tollen Song, «I Did It My Way», Frank Sinatra. Ich empfehle das jedem zu hören. Das ist unglaublich. Das fasst es zusammen.
Sie haben die Diagnose im Juli 2024 bekommen und jetzt sitzen wir da, die Krankheit schreitet fort. Wir wissen nicht, wo es hinführt, aber es ist absehbar begrenzt, das Leben. Was wollen Sie noch erreichen? Was haben Sie für Wünsche in dieser Zeit, die Ihnen noch bleibt?
Wünsche habe ich in dem Sinn nicht mehr. Sie haben vorher gesagt, in dieser Zeit, die ihnen bleibt. Also für mich ist Zeit, hat zwei Dimensionen. Bei den Griechen gibt es den Gott Kronos. Vom Chronometer kennen wir das. Das ist der, der die Sekunden zählt. Jede Sekunde ist gleich lang, jeder Tag ist gleich lang. Jede Minute hat 60 Sekunden, jede Stunde hat 60 Minuten. Das ist der Kronos, der Gott der Zeit. Es gibt einen zweiten Gott der Zeit bei den Griechen, der Kairos. Der Kairos ist die Zeit, wo man empfindet. Und wir kennen alle zusammen das Wort nach einem schönen Abend, wo man sieht, die Zeit ist wie im Flug vorbeigegangen. Wir empfinden das so als Menschen. Und ich hoffe einfach, dass ich in dieser Zeit, wo mir Kronos gibt, noch auch den Kairos nicht vergesse und dass ich die Zeit als kurzlebig empfinde und als schön empfinde. Und damit das machen, was mir noch möglich ist.
Zu diesem Podcast gibt es auch einen Text auf www.paliavima.ch und dann den Blog anklicken. Dort findet man auch die vollständigen Angaben zu dem Buch, das Willy Baume im Gespräch erwähnt hat.